Auf der Suche nach dem guten Leben und dem Glück. Es gibt ein Kinderlied, das meine Kinder mögen und das mag ich auch. Es ist von Dicker und es heißt Glücklich. Sehr hörenswert. Eine Liedzeile lautet: Was ich später werden will, das fällt mir doch heute nicht ein. Ich will einfach auf mein Herz hören, ich will einfach glücklich sein. Und es wiederholt sich immer wieder. Also an verschiedenen Stellen kommt immer wieder diese Textzeile. In dem Lied geht es darum, was man werden will, wenn man groß ist. Und dass eigentlich alles möglich ist, aber irgendwie auch nicht. Und dass es am Ende gar nicht so sehr auf den Beruf ankommt, sondern eben, dass man glücklich ist. Glücklich sein. Wer will das nicht? Manche Menschen tun so, als ob ihnen das nicht wichtig sei. Und manche sind auch stolz darauf. Die sagen dann so Sachen wie Hauptsache gesund oder Familie und Arbeit muss passen. Ich brauche gar nicht so viel. Oder ich kann mich nicht beklagen. Anderen geht's viel schlechter als mir. Aber wenn man genau hinhört, dann steckt selbst hinter diesen Antworten ein bisschen Sehnsucht. Freundschaften, Familien, Sicherheit, Erfolg, Frieden. Wir wünschen uns das Leben, dass unser Leben dadurch gut wird, dass wir am Ende sagen können, so wie mein Leben ist, so ist es gut. Viele Menschen suchen, ob bewusst oder unbewusst, nach einem guten Leben und auch nach ein bisschen Glück da drin. Manchmal nach Glücksmomenten so, in denen alles schön ist, in denen man nichts vermisst, in denen einfach alles gut ist. Aber eigentlich suchen wir auch mehr als Momente, nämlich eben ein Leben, von dem wir sagen können, es ist gut, auf das wir mit Dankbarkeit blicken können. Und gleichzeitig ist das gar nicht so einfach. Man hat vielleicht einen vollen Tag gehabt und will endlich Feierabend machen, holt vielleicht schon ein kaltes Getränk aus dem Kühlschrank, will sich aufs Sofa setzen und dann fällt einem ein, ich muss noch 2 E-Mails schreiben und die sind echt wichtig. Und zack, ist der Feierabend nicht nur verschoben, sondern vielleicht sogar vorbei, weil man danach ins Bett muss. Oder man freut sich auf zu Hause, macht die Tür auf und dann kommt einem eine enttäuschte, traurige oder wütende andere Person entgegen. Manchmal zerbricht auch nicht, ich sehe, einige von euch kennen das, glaube ich, die größte Reaktion. Manchmal zerbricht auch nicht ein schöner Moment, sondern das Glück verblasst langsam. Vielleicht habt ihr mal eine Gehaltserhöhung bekommen und habt dann festgestellt, oh, eigentlich hat die doch nur ein Loch gestopft und hat mir gar nicht mehr ermöglicht, als ich erhofft habe. Oder ihr habt vielleicht euer Wohnzimmer renoviert und nach einem Monat denkt ihr, das ist auch nicht so viel besser als das alte. Oder ihr habt vielleicht ein neues Handy gekauft und nach 3 Tagen denkt ihr, ist auch nur ein Handy. Manchmal passiert auch etwas Merkwürdiges, das vermutlich die meisten von euch auch kennen. Man denkt, eigentlich habe ich alles. Oder vielleicht fast alles, was ich mir einmal gewünscht habe. Vielleicht eine Wohnung oder ein Haus, die mir gefallen. Freunde, Familie, eine Arbeit, von der ich gut leben kann. Und trotzdem an diesem verregneten, schlechten Tag, da frage ich mich, war das schon alles? Bin ich wirklich zufrieden? Die Gedanken sind alle zutiefst menschlich. So menschlich, dass ich sie in ähnlicher Form auch bei den Autoren der Bibel finde. Und überraschenderweise finde ich da nicht so einen erhobenen Zeigefinger. Da sagt keiner, hört endlich auf, glücklich sein zu wollen. Sondern die Bibel kennt diese Sehnsucht und sie nimmt die ernst. Einer, der besonders ehrlich darüber schreibt, ist der Prediger oder Kohelet. Der Prediger im Alten Testament wird meist Salomo zugeschrieben. Und man merkt, hier schreibt keiner, der das Leben nur vom Hörensagen kennt. Hier schreibt einer, der viel erlebt hat, der viel erreicht hat, vieles ausprobiert hat. Einer, der Erfolg kennt, Wohlstand, Genuss, Arbeit, Weisheit, Besitz. Unterm Strich geht es ihm ziemlich gut. Ähnlich wie vermutlich bei den meisten von euch muss er sich keine Gedanken darüber machen, ob morgen etwas auf dem Tisch zu essen steht. Es geht ihm gut. Und genau deshalb sind seine Fragen so spannend. Er fragt sich weniger, wie überlebe ich eigentlich, sondern er fragt sich, wie gelingt das Leben? Was ist der Sinn? Oder vielleicht noch persönlicher, was macht ein Leben eigentlich gut? Und er probiert vieles aus, stürzt sich in Projekte, sammelt Besitz, genießt das Leben, sucht Weisheit, liest, denkt nach, arbeitet, baut auf, erreicht Ziele. Und immer wieder stellt er fest, das alles kann Freude schenken, Also Erfolg ist nicht schlecht. Geld ist nicht schlecht. Genuss ist nicht schlecht. Arbeit ist nicht schlecht. Beziehungen sind nicht schlecht. Im Gegenteil. Sie alle können das Leben bereichern. Sie können Freude schenken. Sie können das Leben schöner machen. Aber sie haben auch alle eine Grenze. Nicht weil sie schlecht wären, sondern weil sie manchmal das gar nicht leisten können, was wir von ihnen erwarten. Wir hoffen manchmal, und ich kenne das von mir, dass wenn ich das erreicht, das geschafft oder das gekauft habe, wenn ich so und so viel Geld auf meinem Konto habe, dann geht es mir endlich gut. Dann kann ich zufrieden sein, dann bin ich sicher und dann ist vielleicht meine Sehnsucht gestillt. Doch gute Dinge brechen irgendwann unter einer Last zusammen, für die sie gar nicht gedacht waren. Und deshalb schreibt der Prediger etwas ziemlich Schockierendes. Ich springe mal ins Kapitel 6 und lese euch die Verse 3 bis 5 vor. Prediger oder Kohelet, Kapitel 6, 3 bis 5. Einmal angenommen, da hat einer 100 Kinder. Damals war das was Gutes. Einmal angenommen, da hat einer 100 Kinder und lebt so viele Jahre, dass man sie nicht zählen kann. Dennoch bringt ihm alles Gute keine Erfüllung und damit muss er immer weiter leben. Dann würde ich über ihn sagen, besser als ihm geht es einer Fehlgeburt, denn sie kommt als nichts, geht in die Finsternis und ihr Name bleibt für immer in der Finsternis. Ja, nicht ein Tag hat sie die Sonne gesehen, das Böse ist ihr unbekannt. Sie hat Ruhe, er aber nicht. Das ist eine ganz schön krasse Stelle. Da hat jemand für die damalige Verhältnisse alles. 100 Kinder, unfassbar erstrebenswert zu der Zeit. Reichtum, Ehre, langes Leben, viele Kinder. Mehr konnte man sich damals kaum wünschen. Und trotzdem sagt der Prediger, dieser Mensch hat das Gute in seinem Leben nie wirklich genießen können. Und das ist so schlimm, dass er besser nie geboren worden wäre. Offensichtlich kann man trotzdem unglücklich und zufrieden sein. So sehr, dass man drüber nachdenkt, vielleicht wäre es besser, gar nicht zu leben. Wo ist das Problem? Hat er zu viel Besitz? Also zu viele Kinder? Lebt er zu lange? Geht es ihm zu gut? Nee, das ist es nicht. Ich lese euch mal ein paar andere Stellen aus dem Prediger vor, die ganz anders klingen. Und es ist, man mag es kaum glauben, das gleiche Buch. Und ich fange an mit Prediger 2 ab Vers 22. Was hat nun der Mensch von all seiner Arbeit? Wozu müht er sich von ganzem Herzen ab unter der Sonne? Man sagt, alle seine Tage sind voll Leid und Ärger. Selbst in der Nacht findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Windhauch. Bis hierhin klingt es fast ein bisschen depressiv. Und jetzt kommt's. Es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, als dass er isst, trinkt und sich's gut gehen lässt. Als Ausgleich für seine Arbeit. Auch das habe ich eingesehen. Das kommt allein von Gott. Denn wer kann essen und wer sich sorgen ohne ihn? Einem Menschen, der ihm gefällt, schenkt er Weisheit, Wissen und Freude. Und jetzt springe ich in Kapitel 3 ab Vers 13. Ich lese mal den Vers 12 dazu, auch wenn er vielleicht da vorne nicht steht. So habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich's gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen, trinken und glücklich sein als Ausgleich für seine Arbeit, denn auch dies ist eine Gabe Gottes. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat es so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Was geschehen ist, ist schon lange vorbei. Und was geschehen wird, ist auch schon wieder vorbei. Bei Gott aber ist das Vergangene nicht verloren. Jetzt springe ich in Kapitel 5. Ab Vers 17. Schau, was ich in Erfahrung gebracht habe. Es ist echtes Glück, zu essen, zu trinken und das Leben zu genießen. Das ist der Ausgleich für die ganze Arbeit, mit der sich der Mensch unter der Sonne abmüht. Das bleibt ihm in der kurzen Zeit seines Lebens, die Gott ihm geschenkt hat. Ja, das ist sein Anteil. Und es gibt auch diesen Fall. Gott schenkt einem Menschen Reichtum und Schätze. Darüber hinaus lässt er ihn von seinen Gütern essen. Er darf seinen Besitz und sein Leben genießen als Ausgleich für seine Arbeit. Das ist eine ganz besondere Gabe Gottes. Darum soll er nicht viel über sein Leben nachdenken, denn Gott beschenkt ihn mit der Freude seines Herzens. Ein Vers aus Kapitel 8, und zwar Vers 15. Da pries ich die Freude, denn es gibt unter der Sonne kein größeres Glück, als dass der Mensch isst, trinkt und sich freut, als Ausgleich für seine Arbeit. Das bleibt ihm in der kurzen Zeit seines Lebens, die Gott ihm unter der Sonne geschenkt hat. Und der letzte Vers aus Kapitel 9, und zwar Vers 9. Genieße das Leben mit einer Frau, die du liebst. So verbringe alle Tage deines vergänglichen Lebens, die Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Alle Tage, die nur ein Windhauch sind. Ja, das ist dein Anteil am Leben und an deiner Arbeit, mit der du dich unter der Sonne abmühst. Es lohnt sich auf jeden Fall, den ganzen Prediger zu lesen. Und wenn ihr, habe ich das jetzt hin? Ach, da unten. Gerd, kannst du einmal kurz hochhalten? Danke. Und wenn ihr ein bisschen mehr darüber hören wollt, kann ich euch die Auslegung von Julius Steinberg, die auf einer Gemeindefreizeit bei uns waren, kennen ihn vielleicht, sehr empfehlen. Danke, Gerd. Der ganze Prediger ist total tief und auch sehr anders als der Rest der Bibel. Lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen. Warum habe ich jetzt diese Stellen aus dem Prediger ausgesucht? Das, was ich gerade vorgelesen habe, taucht immer wieder im Prediger an den entscheidenden Stellen auf. Es sind wichtige Erkenntnisse, die der Prediger bei der Suche nach dem guten Leben hat. Sie werden allerdings ergänzt um viele negative Stellen drumherum. So ein bisschen realistische Gegenüberstellungen. Was wird hier deutlich? Zunächst fällt auf, Glück lässt sich nicht wirklich herstellen. Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit unseren Alltagserfahrungen. Manchmal, wenn man krampfhaft versucht, glücklich zu sein, ist es besonders schwer. Wir versuchen es oft, aber das Glück kann sehr flüchtig sein. Der Prediger hat geplant, gebaut, gearbeitet, gesammelt, optimiert, vieles, fast alles erreicht. Und irgendwann hat er gemerkt, je mehr Mühe ich mir gebe, das Gute zu erreichen oder zu produzieren, desto mehr stelle ich auch fest, das entgleitet mir immer wieder. Von diesen Erkenntnissen ist das Buch Kohelet oder Prediger voll. Deshalb unterstellt man ihm auch häufig, dass er pessimistisch oder depressiv ist. Er stellt fest, das Leben ist kein Projekt, das man irgendwann erfolgreich abschließen kann. Indem ich kontinuierlich für etwas Besseres in der Zukunft arbeite, Gas gebe, hoffe, das Leben ist eher etwas, das ich heute im Hier und Jetzt leben darf. Der Prediger redet an diesen Stellen, die ich euch gerade vorgelesen habe, immer in der Gegenwart. Er sagt, iss, trink, freu dich, genieße. Wir können das so gut uns an Vergangenes erinnern oder über das später in der Zukunft nachdenken, grübeln und Sorgen machen. Aber wir sind im Hier und Jetzt. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, nur die Gegenwart, der momentane Augenblick gehört mir. Darum muss ich lernen, jetzt mit der Gegenwart Gottes zu rechnen. Gestern ist vorbei und morgen ist Gottes Territorium. Und daran schließt so ein bisschen die zweite Erkenntnis des Predigers an. Er sagt, alles Gute kommt von Gott. Es wird mir geschenkt. Im Prediger steht, Gott gibt. Da ist von Gottes Gabe die Rede. Wir nehmen es aus Gottes Hand oder Gott schenkt. Das gute Leben ist also nicht machbar, aber es ist empfangbar. Das gute Leben ist kein Verdienst, es ist ein Geschenk. Das gute Leben oder das Gute im Leben liegt vielleicht gar nicht so sehr in der fernen Zukunft, sondern begegnet dir vielleicht heute hier in diesem Gottesdienst oder vielleicht sitzt es mit dir nachher am Mittagstisch. Vielleicht begegnet es dir in einem Gespräch, in einem Buch oder in einem Film, vielleicht in einem Glas Wein oder in der Schönheit der Schöpfung, vielleicht auch nur in der einen Blume, die du in deiner Vase auf dem Küchentisch stehen hast. Vor allem begegnet es dir dann, wenn du Dankbarkeit zulässt. Dankbarkeit deinem großen Gott gegenüber, der dich Schönes und Gutes sehen lassen will. Und was mir zuletzt auffällt, der Prediger verbindet die Mühen des Lebens untrennbar mit der Freude des Lebens. Da muss ich sehr an das denken, was Gerd vorhin, was von gestern erzählt hat. Ich lese mal nochmal vor, Kapitel 5, ab Vers 17, da wird das so schön deutlich. Da steht, schau, was ich in Erfahrung gebracht habe. Es ist ein echtes Glück, zu essen, zu trinken und das Leben zu genießen. Jetzt kommt es, das ist der Ausgleich für die ganze Arbeit, mit der sich der Mensch unter der Sonne abmüht. Das bleibt ihm in der kurzen Zeit seines Lebens, die Gott ihm geschenkt hat, ja, das ist sein Anteil nicht arbeiten oder genießen, sondern arbeiten und genießen. Mühe und Freude, Anstrengung und Erholung, sowie Saat und Ernte. Das Leben besteht weder aus Dauerstress noch aus Dauerurlaub. Falls nur eines von beiden bei dir dauerhaft der Fall ist, besteht die gute Gefahr, dass du irgendwann entweder eine psychische Erkrankung bekommst oder mindestens dein Körper irgendwie darauf reagiert. Das tut uns nicht gut, wenn wir nur Dauerurlaub haben oder nur Dauerstress. Wir brauchen beides. Wer nur arbeitet, der verpasst das Leben. Und wer nur genießen will, der verpasst es ebenso. Es ist schön, die Füße hochzulegen, wenn man was geschafft hat. Und es ist auch schön, die Ärmel am Montag hochzukrempeln und sich der Arbeit unseres Lebens zu widmen, wenn man vielleicht den Sabbat ernst genommen hat und sich am Sonntag wirklich erholt hat. Der Prediger sagt uns nicht, dass wir aufhören sollen, nach dem Glück zu suchen, sondern eher, dass es sich tatsächlich finden lässt. Ein gutes Leben entsteht dort, wo ich Gottes Gaben empfange und genieße. C.S. Lewis hat 1941 ein Essay mit dem Titel »The Weight of Glory« geschrieben. Darin sagt er, dass Menschen gerne mal so tun, als wäre die Sehnsucht nach Freude, was Schönem oder Glück minderwertig oder unreif. Also Menschen tun manchmal so, als ob es etwas Kindisches wäre, glücklich und zufrieden sein zu wollen. Ähnlich wie in dem Kinderlied, so ach Mensch, das ist ja nur ein Kinderlied. C.S. Lewis meint aber, dass eigentlich das Gegenteil der Fall wäre. Wir sehnen uns nicht nach zu viel, sondern wir geben uns mit zu wenig zufrieden. Das fordert mich ein bisschen heraus. Ich gebe mich nämlich oft mit kleinen Freuden, ein wenig Frieden, ein wenig Dankbarkeit zufrieden. Dabei schlummert in mir eigentlich eine tiefe Sehnsucht nach Erfüllung. Eine Sehnsucht, die mich auch auf Gott hinweist, die mich auch zu ihm hinziehen kann. Unsere Suche nach Glück richtet sich oft auf kleine Dinge und damit diese kleinen Dinge uns auch ausreichen, stapeln wir oft ganz schön tief mit unseren Erwartungen. Im Neuen Testament gibt es einen Begriff, der dieser tieferen Sehnsucht in uns begegnet. Der heißt Makarios. Also in der Bibel könnte man nicht sagen, dieser eine Begriff steht für Glück, sondern es gibt verschiedene Begriffe, die so miteinander, die man miteinander betrachten muss. Und Makarios bedeutet eher so selig, glückselig oder gesegnet. Manche Übersetzer wählen auch einfach glücklich. Er beschreibt Menschen, die vor Gott als beneidenswert gelten, nicht weil ihr Leben unbedingt besonders einfach wäre, sondern weil Gottes Wirklichkeit ihr Leben prägt. Jesus selbst benutzt diesen Begriff. Und vermutlich erahnen es die meisten von euch, dieses Wort hat ihre Berühmtheit durch die sogenannten Seligpreisungen erhalten. Und die lese ich euch einmal am Stück vor aus Matthäus 5. Matthäus 5 ab Vers 1. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Jesus nennt Menschen glückselig, denen es teilweise gar nicht gut geht. Interessanterweise sagt er, dass diese Menschen eine tiefe Erfüllung finden, also mehr noch als ein Glücksmoment, dass sie sichere Freude, innere Zufriedenheit, Geborgenheit bei Gott erleben. Er verspricht ihnen eine ganze Menge. In diesem Text gibt es eine Menge Verheißungen, die Jesus zuspricht. Und es nicht, indem ihre Sehnsüchte einfach wegfallen, sie völlig losgelöst davon sind und indem sie mit allem zufrieden sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon einmal mit jemandem unterhalten habt, der eine ordentliche Portion Gras konsumiert hat, und damit meine ich das, was man rauchen kann. Bei manchen Menschen hat das die Wirkung, dass einfach alles egal ist. Alles passt, die sind einfach gechillt. Das ist ein bisschen beeindruckend. Allerdings sind das manche auch noch dann, wenn neben ihnen die Welt untergeht. In den Seligpreisungen ist meiner Meinung nach das genaue Gegenteil von dieser Art des Gechilltseins der Fall. Denn glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Es ist ihnen nicht egal, dass sie bedürftig und abhängig sind, dass sie keine Kontrolle über alles haben. Sie wissen es, sie ignorieren es nicht. Es ist ihnen bewusst, aber sie vertrauen Gott. Sie wissen, dass Gott da ist und ihnen begegnet in all der Bedürftigkeit ihres Lebens oder besser gerade in der Bedürftigkeit. Oder glückselig sind die Trauernden, nicht die, die so tun, als ob immer alles happy-clappy wäre, sondern die, die sich ihren Gefühlen stellen, die das zulassen, die weinen, die rauslassen, was sie traurig macht und verzweifeln lässt. Denn sie werden von Gott getröstet werden. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern, dem das Leid der Menschen nicht egal ist, die Ungerechtigkeit spüren, statt es auszublenden. Da steht, Gott wird sie satt machen. Wie macht er denn das? Für mich ist Gott ein starker Verbündeter gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ich sehe immer wieder, wie er Dinge zum Guten verändert, wo er Menschen zum Umdenken bewegt, wo Gerechtigkeit an Orten entsteht, wo sie vorher nicht war. Und dafür bin ich ihm zutiefst dankbar. Glückselig sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Freundlichen, die Friedensstifter. Wir sehnen uns nach Frieden, dass Menschen aufhören, Krieg zu führen oder sich im Streit zu verletzen. Wir sehnen uns nach Menschen, die sanftmütig sind, die lieben, ohne das an Bedingungen zu knüpfen, die wohlwollend sind und freundlich. Wir sehnen uns nach Barmherzigkeit, nach Vergebung, nach Großzügigkeit. Und Gott begegnet diesen Sehnsüchten. Und er ruft sie auch in uns hervor. Und er macht uns sanftmütig, barmherzig und zu Friedensstiftern. Wir ziehen mit ihm an einem Strang. Wir sind ihm ähnlich und wir werden ihm ähnlicher. Und das macht tatsächlich glücklich. Wir spüren sozusagen Gottes Herzschlag in der Trauer oder in unserer Bedürftigkeit und auch in der Sehnsucht nach Frieden und Liebe. Und wir finden Ruhe bei ihm. Die Geschichte ist so voll von Menschen, die unter den schwierigsten Momenten Frieden bei Gott fanden, manchmal sogar Glück verspürten. Und die Seligpreisungen, die enden damit, dass Jesus sagt, dass Gott auch in schwierigsten Lebensumständen Freude in uns bewirken kann. Die Seligpreisungen beschreiben also nicht Menschen, die irgendwie alles im Griff haben, sondern eher, dass auch ohne Kontrolle Zufriedenheit möglich ist. Das Glück nicht dort entsteht, wo alle meine Wünsche erfüllt werden, aber sehr wohl dort, wo mein Herz sozusagen im Gleichklang mit Gottes Herz schlägt. Wenn du über Dinge weinst, die dich traurig machen, oder über Dinge, von denen du weißt, dass sie Gott auch traurig machen, wenn du seine Gerechtigkeit suchst, wenn du Frieden liebst, dann stehst du nicht alleine, sondern du stehst auf Gottes Seite und er auf deiner. Die Verheißungen, die in Matthäus genannt werden, führen alle in Gottes Nähe. Da steht, ihnen gehört das Himmelreich. Sie werden getröstet, sie werden satt, sie werden Erbarmen finden. Sie werden Gott sehen und sie werden Gottes Kinder heißen. Wir leiden manchmal an den gleichen Dingen wie Gott und freuen uns über die gleichen Dinge wie Gott. Und genau das kann eine tiefe Zufriedenheit in uns bewirken. Es kann sogar glücklich machen. Ehrlichkeit mit meinen eigenen Grenzen und Schwächen, mit meinen Sehnsüchten und Hoffnungen und Mut, Gott darin zu vertrauen, zu wachsen, ihm ähnlicher zu werden. Das macht zufrieden. Trauern, freuen, mitleiden, vergeben, lieben, das macht zufrieden. Oder beten für eine bessere, gerechtere, liebevollere Welt, dafür, dass Menschen Jesus finden. Auch das macht glücklich. Auf der einen Seite haben wir die Gedanken des Predigers im Alten Testament über Sinn und Unsinn des Lebens und die Suche nach Erfüllung und Glück darin und Jesu Worte in den Seligpreisungen. Und ich finde, das ergänzt sich ziemlich gut. Der Prediger entdeckt, ein gutes Leben entsteht dort, wo ich dankbar annehme, was Gott mir schenkt. Wo ich mit offenen Augen, offenen Ohren, mit allen meinen Sinnen wahrnehme und genieße, was gerade Gutes passiert. Wenn ich zum Beispiel esse und genieße und nicht gleichzeitig Fernsehen schaue zum Beispiel. Oder wenn ich Musik höre und die Augen schließe. Oder wenn ich die Augen öffne und meine Umgebung wahrnehme und nicht gleichzeitig Musik höre. Oder wenn ich mit einem Menschen rede und ihn anschaue und wahrnehme und sehe, wie wunderbar mein Gegenüber ist. Aber auch, wo ich im Wechsel aus Arbeit und Ruhe Zufriedenheit, Ausgleich und Freude finde. Und Jesus zeigt, dass das tiefste Glück dort entsteht, wo mein Leben mit Gott verbunden ist. Wo meine Trauer und meine Sehnsucht nach Frieden, Liebe und Gerechtigkeit, wo ich das wirklich zulasse, wo ich ehrlich und ungeschminkt mit Gott unterwegs bin. Ist es möglich, in diesem Leben auf dieser Erde glücklich zu sein? Ich glaube ja. Nicht alle haben die gleichen Chancen. Und nicht alle werden an und mit denselben Dingen glücklich. Vieles bleibt unperfekt. Einiges auch wirklich schlecht und schlimm. Und trotzdem ist Glück Zufriedenheit und das gute Leben erfahrbar. Es ist erlebbar, es ist auffindbar. Menschen sind sehr unterschiedlich. Und je nachdem, wie ihr so charakterlich drauf seid oder was euch gerade so durch den Kopf geht, habt ihr jetzt vielleicht nach diesen Gedanken unterschiedliche Bedürfnisse. Ich versuche mal, das so ein bisschen aufzuteilen. Manche wollen vielleicht eher nachdenken, andere vielleicht eher so ein bisschen empfinden oder fühlen. Andere fragen sich, was soll ich jetzt damit machen? Und andere wollen vielleicht einfach mit anderen darüber reden, diskutieren. Für die, die reden wollen, nehmt euch nach dem Gottesdienst einen Kaffee, schnackt den Erstbesten an, stellt ein paar Fragen und diskutiert darüber, ob und wie das gute Leben möglich ist. Für die anderen gibt es gleich eine kurze Zeit der Ruhe. Und wenn ihr eher so denkt, ich würde mich jetzt da gerne mal hineinfühlen, stelle ich euch mal drei Fragen, die euch vielleicht helfen können. Welche Sehnsucht bewegt mein Herz gerade? Oder wo wünsche ich mir Gottes Nähe? Und was erfüllt mich mit Dankbarkeit? Wenn du dich eher fragst, was kann ich denn jetzt tun, kannst du dir folgende Fragen stellen. Was möchte ich heute bewusst genießen und Gott dafür danken? Oder welchen Aufgaben will ich mich mit seiner Hilfe stellen? Oder auch, wo kann ich heute Frieden stiften? Barmherzig sein oder jemanden trösten? Und wenn du lieber weiterdenken willst, dann kannst du dich fragen, wovon erwarte ich zurzeit, dass es mich zufrieden macht? Was müsste eigentlich passieren, damit ich denke, jetzt ist alles gut? Womit sehe ich mich von Gott beschenkt? Oder welche Aspekte der Seligpreisung sind mir noch fremd und ich will sie besser kennenlernen?